Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kielin Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am 8. Mai 2025 und wir sitzen hier zu dritt. Also Kilian ist am Start.
Hallo. Und
hier ist noch ein kleiner Minimensch am Start, der sich nicht ablegen lässt heute. Und dementsprechend, wenn ihr hier im Hintergrund ein Baby blubbern hört oder auch niesen hört, es niest extrem viel, habe ich das Gefühl, dann lasst euch davon nicht irritieren. Hier, wir haben einen stillen Zuhörerin, die hier im Hintergrund abchillt.
Voll schön. Ja, ich habe ja die Ehre gehabt, sie gestern kennenzulernen und euch zu treffen, hier vor Ort in Hamburg. Ich bin auch in Hamburg. Und es war einfach richtig, richtig schön. Und trotzdem natürlich, also offiziell an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch zum Mutterdasein. Und wie geht's dir denn, liebe Ronja?
Ich habe mich auch erstmal total gefreut, dass du jetzt in Hamburg bist. Plus, Kilian hat uns einfach das süßeste Geschenk ever geschenkt. Und zwar einen kleinen Strampler mit Hungry Minds, eine Generation, die fordert drauf. Richtig schön. Größe 68, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, um da reinzuwachsen. Aber ja, können ihn dann hoffentlich auch umso länger tragen. Richtig
ja,
cool.
Ja, also ich hatte mir lange überlegt, wie ich das gestalte, aber ich dachte mir eigentlich, musst du nichts verändern für so einen Strampler. Hungry Minds, wann könnte es besser passen als für ein kleines Baby?
Das ist so.
Wahrscheinlich sehr hungry sein wird die nächsten Wochen.
Es ist dauerhungrig, ist echt so. Das ist auch tatsächlich ein Aspekt, der mich so ein bisschen, ja, was heißt nervt. Ich habe das Gefühl, wir haben so einen ewigen Kreislauf aus Stillen, Wickeln, Schlafen, Kuscheln, was wahrscheinlich auch komplett normal ist im Wochenbett. Ne? Aber ich habe einfach das Gefühl, dieser kleine Mensch hängt die ganze Zeit an meinem Körper, was ich schon heftig finde, um ehrlich zu sein. Ich finde, das ist schon eine mentale Belastung zu wissen, dass quasi nur ich, also dass es nur die Mutter ist, die dieses Kind rein theoretisch ernähren kann. Klar, man kann auch irgendwie Prämilch und so weiter zufüttern. Das ist auch total in Ordnung, aber schon alleine dieser Gedanke, dass dieser Mensch auf einen angewiesen ist, finde ich voll heftig.
Ja, also es ist mit Sicherheit, diese Abhängigkeit stelle ich mir richtig, richtig heavy vor. Gleichzeitig, also es ist die externe Perspektive als Mann, aber ist es vielleicht auch schön für dich zu wissen, dass du einem Leben so viel Leben einhaust?
Ich weiß es nicht. Nein.
Nee?
Nein, tatsächlich nicht.
Schade, ich habe versucht, irgendwas Positives rauszufinden.
Nee, ich finde, das ist wahrscheinlich so die komplett romantisierte Vorstellung der Sache.
Ja,
und tatsächlich finde ich es viel schöner, auch zum Beispiel zu wissen, gestern, als wir auf der OMR waren, hatte ich abgepumpt und da hat dann der Papa eben im Hintergrund auch die Flasche geben können, beziehungsweise das Baby hat in dem Fall tatsächlich durchgeschlafen, so, aber er hatte natürlich die Flasche dabei und das, finde ich, ist ein viel schöneres Gefühl, auch zu wissen, dass die Bindung zwischen Vater und Baby durch dieses Flasche-Game auch nochmal geformt und intensiviert wird und ich da gar nicht so die Hauptperson Nummer eins bin, weil das will ich gar nicht sein.
Ja, find ich ehrlich auch guter Punkt. Ich habe mal
ist
gelesen.
Voll ehrlich gesagt.
Nee, es ist sehr ehrlich, aber es ist total richtig. Ich habe mal gelesen, dass ein Baby die ersten Monate, nicht nur Wochen, sondern auch die ersten Monate, nicht checkt, dass es ein eigener Mensch ist, sondern wirklich zum Teil denkt, dass es die Mutter ist. Gerade weil diese Mutterperspektive so krass ist, dass Babys nicht verstehen, dass sie selbst existieren, sondern sich als Teil der Mutter fühlen, weil sie ja alles zusammen machen, gerade in so einer Beziehung auch zusammen ernähren und gar nicht verstehen, dass sie selbst existieren. Das kommt irgendwann erst. Es ist eine das lernt man auch im Pädagogikstudium. Aber also ich habe es nicht gelernt, aber ich weiß, dass es dort Inhalt ist und dass vielleicht gibt es ein paar Experten unter uns, die da sich noch genau mit auskennen. Oder ich suche mal im Nachhinein einen Artikel raus, den ich da gelesen habe und poste ihn noch in die Shownotes.
Total gerne.
Spannend.
Schick mal. Ja. Also wir waren gestern zusammen auf der OMR. Wir haben dort am Messestand der Techniker Krankenkasse über die Jugend in Deutschland Trendstudie gesprochen, die du ja zusammen mit Klaus Hurrellmann und Simon Schnetzer umsetzt, beziehungsweise, ne? Und darüber haben wir gesprochen. Wir werden hier im Podcast auch nochmal ganz ausführlich über die Inhalte der Studie sprechen, wenn sie dann finally in 2 Wochen wirklich erscheint. Yes. Aber erstmal Frage an dich, wie fandest du oder wie findest du, was ist dein Fazit der OMR? Das ist ja die Online-Marketing-Rockstar-Messe hier in Hamburg, die 2 Tage lang stattfindet. Ryan Gosling war da, total gehypt. Und du warst das erste Mal
Ryan
da.
Reynolds, ich
war
oder? Oder Ryan Gosling?
Sorry, ich glaub, Reynolds. Stimmt, hab Ryan Reynolds. Gesehen, genau, ja. genau, ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen der andere Ryan war da, mein Mann von Blake Lively. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie findest du die OMR? Was ist dein Fazit?
Ich bin als gemischt, es ist der Tag danach und ich habe das Gefühl, so Katergefühle zu haben, einfach weil es so anstrengend gestern war. Ich bin auch irgendwie 20, 25 Kilometer gelaufen laut Handy und es war sehr, sehr energetisch auch einfach anstrengend gewesen und gleichzeitig ist es ja einfach riesig. Ich war noch nie auf der OMR, muss ich auch dazu sagen, und ich werde jetzt auch nichts Neues erzählen wahrscheinlich, aber es ist ja wirklich einfach riesig, wie viele Hallen es dort gibt. Ich war nicht mal in allen Hallen, habe es nicht mal geschafft, alle Stände nur annähernd von Weitem zu sehen, weil es einfach so eine Fülle an Menschen ist, an Ständen ist, aber halt auch an Informationen ist. Von dem her, ich glaube, also ich fand es persönlich cool. Es hat richtig Spaß gemacht, auch der Talk mit dir und auch darüber zu sprechen, auch dich zu sehen, aber auch einfach die Möglichkeit zu haben, mal dort auf der Bühne zu stehen, fand ich richtig cool. Tolle Einladung und auch einfach coole Menschen, die dann dort waren. Gleichzeitig habe ich mich danach, ich habe dann noch versucht rumzulaufen und eben ganz viel anzuschauen und ich war auch alleine unterwegs die ersten Stunden und ich habe mich so krass lost gefühlt gleichzeitig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nirgendwo so richtig jetzt irgendwie dort dazu gehören oder irgendwie, man hätte noch viel krass ins Gespräch gehen können, klar, aber es ist einfach so viel, das ist diese Reizüberflutung, von der man auch spricht, und ich fand schon heavy. Und gleichzeitig, das ist aber eher so ein witziges Ding, gleichzeitig sind ja so viele Personalities, so viele berühmte Leute auch dort unterwegs, dass ich die ganze Zeit, weil ich wusste, da könnte jetzt irgendjemand sein, das total spannend ist, vielleicht jemanden treffen, den ich schon immer mal treffen wollte, ich immer so gescannt und geskimmt habe, wer denn da jetzt so rumläuft. Und es sind so viele Menschen, so viele Gesichter, dass mich hat das voll überfordert, die ganze Zeit irgendwie Leute anzuschauen, zu schauen, mit wem kann man jetzt ins Gespräch gehen, wer ist cool, alle cool, aber ich meine, wer könnte jetzt ein perfekter Fit fürs nächste Gespräch sein? Und ich habe das Gefühl, es ging auch anderen Leuten so. Das ist meine Einschätzung. Also ich habe das Gefühl, es ermüdet viele und manche stürzen sich dann, andere fluchten, manche betrinken sich, da wird heftig getrunken zum Teil, was ich da gesehen habe. Andere feiern, es gibt ja auch ganz musikalische Acts dann dort, aber auch ganz viele DJs, und es gibt aber auch die Gegenbewegung zum Beispiel. Ich habe von Finn Kliman den Stand gesehen, vom Klimansland, der hat zum Beispiel ein Auto hingestellt, um sie einfach reinsetzen konnte und schlafen konnte. Weil er meinte, es ist so viel Überflutung und so viel Networking. Er will das Gegenbeispiel sein, hat Stühle hingestellt, die voneinander wegstehen, dass du nicht mit jemandem sprichst, dich einfach reinschillst in deinen Sessel, in deinen Stuhl und einfach nicht labern musst. Also es gibt auch so Gegenbewegungen gegen diese Überflutung an Gesprächen und Gesichtern.
Ja, krass. Also ich war ja wirklich nur 30 Minuten auf der Messe. Ich bin reingesprungen und wieder rausgesprungen für den Talk. Aber ich kenne dieses Gefühl, was du beschreibst, von den letzten Jahren tatsächlich. Ich hatte immer nach 3 bis 4 Stunden das Gefühl, ich bin maximal overpeopled. Ich muss wieder raus, weil mir dieser... Es waren zu viele Menschen, zu viele Eindrücke. Mein Gehirn hat das auch gerade nach der Corona-Pandemie, da war es besonders heftig in dem Jahr, hat das überhaupt nicht verarbeiten können.
Ja, wie war es denn? Also ich habe jetzt gar keine Ahnung über die Historie, aber hallo, erstmal an dieser Stelle. Da meldet sich
jemand. Da meldet sich jemand im Hintergrund, träumt.
Also während der Pandemie hat es nicht stattgefunden, war auch keine Online-Version, oder?
Nee, war keine Online-Version. Ich glaube 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe, kann auch sein, dass ich jetzt ein bisschen verdaddel die Jahre, war die letzte oder beziehungsweise dann die erste Messe, auf der ich dann wieder war, und von der OMR, und das war zu heftig für meinen Kopf.
Ja, kann ich mir vorstellen, wobei sich wahrscheinlich auch viele gefreut haben, da endlich wieder vor Ort sein zu können, aber klar, es ist viel und es gibt ja Leute, die da, ich meine, die ganzen AusstellerInnen, die da stehen, die 2 Tage lang durchpowern, auch bei uns jetzt die Moderatorin, die Jenny, mit der ich geredet habe, die, also ich meine, wenn du 2 Tage am Stück auf der Bühne stehst und durchmoderierst und durchredest, das ist einfach eine, also heftige Leistung, Hut ab an dieser Stelle, muss meiner Meinung nach, krass da 2 Tage so durchzupowern, auch gesundheitstechnisch, ich stelle mir das richtig heftig vor, ich kann mir vorstellen, dass da nur einige heute krank sein werden oder irgendwie erstmal den Rest der Woche erstmal nicht mehr so viel schaffen.
Voll, ja. Und ein Kritikpunkt, den ich ganz gerne mal loswerden möchte, im ersten Jahr, oder ich weiß nicht ganz genau, ob es 2022 auch war, in irgendeinem Jahr gab es mal so 50-Euro-Tickets. Und das heißt auch, Studierende, Azubis und so weiter, die konnten eben auch Teil der Messe sein. Die hatten nicht Zugang zu allen Stages und Areas, aber die konnten auch eben extrem viel davon mitnehmen. Und diese günstigen Tickets, die gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Und wenn man sich überlegt, wer darf, also wer wird von den Unternehmern auf diese Messe geschickt, dann sind das natürlich meistens eher die Top-Leute, die Führungskräfte, die Leute, die auch ja halt schon ein bisschen weiter sind in der Karriere, würde ich sagen, und nicht unbedingt die Azubis oder die Dualis oder so. Und gleichzeitig wird ja auf dieser Messe so viel über die junge Generation gesprochen. Wie erreicht man sie als Zielgruppe? Wie versteht man sie? Was haben sie für eine gesellschaftspolitische Haltung? Also auch über diese Themen haben wir ja auch gesprochen in unserem Talk. Ne? Aber die sind eben gar nicht Teil dieser Messe, weil die sich die Tickets nicht leisten können und von ihren Vorgesetzten auch nicht gefragt werden, hey, hast du Bock auf die OMR zu gehen? Und das finde ich echt schade. Da würde ich mir wünschen, dass es wieder eine kostengünstigere Variante für Menschen in der Ausbildung oder im Studium gibt.
Ja, voll der gute Punkt. Unterstütze ich total. Ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Es sind viele junge Menschen zwar da, aber gleichzeitig hat man das Gefühl gehabt, dass die halt aus dem Unternehmen direkt kommen, dort hingeschickt werden für ihr Unternehmen, vielleicht auch ja, dann dort sind, aber als Privatperson kannst du dir überhaupt nicht leisten. Das ist so teuer, dieses Ticket. Und
es 500 Euro für die Leute, die es nicht wissen, also es kostet so um die 500 Euro ein Zweitagespass.
Ja, ich glaube sogar ein Stück mehr sogar vielleicht noch, aber ja.
Ja.
Also es ist wirklich, also privat würde ich es auch nicht machen, also no offense, aber wenn also das ist schon richtig, richtig viel Geld für so zwei Tage. Ja. Da finde ich schon krass. Ja.
Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Techniker Krankenkasse, die uns den Besuch dort ermöglicht haben und mit denen wir dort vor Ort sein durften.
Ja, und der Talk hat mega Spaß gemacht. Also ich fand es richtig cool. Und auch nochmal dazu, du hast gerade schon angeschnitten, die Studie kommt endlich raus in den nächsten Tagen. Wenn ihr die Folge anhört, ist es noch eine Woche dahin. Am 20. Mai werden wir die Studie veröffentlichen. Wir freuen uns richtig drauf, die neue Jugend in Deutschland Studie. Hätten sie, ich habe es schon mal angeteasert, eigentlich früher veröffentlicht, nämlich in dieser Woche, in der wir es aufzeichnen. Aber, und da sind wir auch beim News Update. Es ist ja so viel passiert, dass unsere PressesprecherInnen, wir haben ja mehrere von unserer Studie, auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, hey, ihr Autoren, spinnt ihr, dass ihr wirklich an diesem alten Veröffentlichungstermin festhalten wollt? Ihr müsst ein paar Tage verschieben, weil wir sehen diese Woche mit all den News, in der Woche könnt ihr nicht veröffentlichen. Und da sind wir eigentlich auch beim Thema. Wollen wir reinspringen, liebe Ronja?
Ich würde sagen, genau, wir springen direkt rein ins News Update und du verrätst uns mal, was euch da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Let's go!
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga!
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Let's go. Genau, diese Woche hat Deutschland nämlich einen neuen Bundeskanzler, nämlich Friedrich Merz. Der Dienstag in diesem Bundestag, in dieser Bundestagswoche, war ein politisches Spektakel. Im ersten Wahlgang verfehlte Friedrich Merz knapp die nötige Mehrheit. Das ist zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland passiert, dass ein Kanzlerkandidat in seinem ersten Wahlgang gescheitert ist. Die Unsicherheit danach war riesig, die Sitzungsleitung wurde unterbrochen, es gab intensive Verhandlungen mitten in den Fraktionen. Und dann, am Nachmittag, kam der zweite Wahlgang. Merz erhielt dann doch die erforderlichen Stimmen und wurde schließlich zum Kanzler gewählt. Die neue schwarz-rote Koalition aus CDU, CSU und SPD steht nun, doch der Start war jetzt nicht gerade reibungslos. Die Frage bleibt, kann diese Regierung das Vertrauen der Bevölkerung, aber auch gerade der jungen Menschen zurückgewinnen? Ja, liebe Ronja, wie hast du es überhaupt erlebt? Ich weiß nicht, wie du gerade im Babytunnel warst an diesem Dienstag, aber hast du mitbekommen, was da los war?
Also ich muss wirklich sagen, meine Screentime hat sich so radikal minimiert. Ja. Das Einzige, was ich jetzt auf dem Handy noch nutze, ist diese Napper-App, auf der ich tracke, wann das Baby schläft und wann ich es stille, um irgendwie den Überblick zu bewahren. Und am Dienstag sagte mein Mann nur so ich weiß gar nicht, ich glaube, es war so 13 Uhr, ach krass, Friedrich Merz hat keine Mehrheit bekommen. Und ich so, hä, okay, was bedeutet das denn jetzt? Und dann wussten wir, dass um 15 Uhr oder 15:15 eben nochmal eine zweite Runde gestartet werden sollte. Und um 17 Uhr habe ich dann irgendwann mal gefragt, was ist dabei jetzt eigentlich rausgekommen? Also hat er die Mehrheit jetzt oder hat er sie nicht? Es ist wirklich so, ich habe es nur am Rande mitbekommen. Aber von der Einschätzung her würde ich sagen, also es ist ein radikal schlechtes Zeichen für die Demokratie. Und ich meine, ich muss kein Geheimnis daraus machen, dass ich natürlich auch manchmal so Friedrich Merz auch gerne in irgendwelche Memes packe oder was auch immer, ne? Ist weil auch nicht er so sich schwer. Manchmal, Genau, weil er sich manchmal auch einfach so ein bisschen dusselig anstellt, aber trotzdem, also wenn es zum Beispiel darum geht, reine Männerfotos oder reine Männergruppen zu posten und zu sagen, das ist jetzt die Zukunft von Deutschland, ne? Mhm. Sorry, das hat einfach Meme-Charakter, das muss man mitnehmen, also man muss es auch benennen an dieser Stelle. Ja. Und trotzdem habe ich da nur gedacht, als ich es gehört habe, oh wei, das ist nicht gut, das ist kein gutes Zeichen, das ist das Letzte, was wir in den aktuellen Zeiten gebrauchen können. Wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Einigkeit in der Politik und das ist nicht das richtige Signal. Und natürlich gibt es jetzt viele Stimmen, die sagen, ja gut, wenn das jetzt schon so schwierig war, dann wird es in Zukunft nur noch schwieriger, irgendwelche Gesetze durchzusetzen, umzusetzen, auch gerade für die junge Generation. Und ich glaube, da haben diese Stimmen recht, die das behaupten. Ich glaube, es wird schwierig. Interessant wird jetzt, denke ich, wie es mit der Linken weitergeht. Denn im zweiten Wahlgang oder in der zweiten Abstimmungsrunde hat er ja nur die Stimmen bekommen, weil nochmal bei den Linken durchgeklingelt wurde, telefonisch, so habe ich es zumindest gelesen. Ich glaube, es war Dobrindt, der angerufen hat von der CDU und so ein bisschen Türklinken geputzt hat und gesagt hat, hey, wir brauchen eure Stimmen. Und die Linken haben eben gesagt, wir sind bereit, den Brand zu löschen. Also wir sind bereit, mitzulöschen, wenn es brennt, aber möchten dann eben auch in Zukunft mitgestalten und mitmachen. So, und
ja, ich glaube, ganz so was glaube ich nicht, wenn ich es richtig verfolgt habe. Ich habe sehr viel einen Zug angeschaut. Ich glaube, es war nämlich so, die Linken waren notwendig für diese Wahl zum Kanzler, aber nicht, weil sie für ihn gestimmt haben, das haben sie nicht. Also da würden sie sich politisch, glaube ich, nicht wählbar machen von ihrer Position her, das haben sie auch gesagt. Was sie aber gemacht haben, sie haben für diese Wahl überhaupt gestimmt, dass die Wahl überhaupt stattfinden darf. Weil eigentlich, wenn der erste Wahlgang scheitert, müssen 3 Tage verdauern, quasi, so steht es im Grundgesetz, Artikel 66a, glaube ich. Und sondern dürfte man erst wieder am Freitag quasi wählen. Das heißt, direkt als es rauskam, wir waren gerade tatsächlich in der Autorenschleife von unserer Studie und haben gesehen, oh, das wird heute doch wohl keinen Kanzler geben, es wird nochmal nach hinten geschoben. Und dann kam aber relativ schnell raus, nee, wenn die Fraktionen sich darauf einigen, wenn die Linke auch dafür zustimmen würde, dann würde man heute sogar nochmal wählen dürfen. Also es stimmt, absolute Abhängigkeit von der Linken, das stimmt. Und das ist auch sehr, sehr interessant, auch für die Implikation auch der Regierung. Aber sie haben es nicht für ihn gewählt. Das glaube ich nicht. Also die Wahl war anonym.
Heißt, man genau, weiß am Ende nicht, weiß man es nicht.
Nee, man weiß es nicht. Man weiß auch nicht, wer im ersten Wahlgang gegen ihn gewählt hat tatsächlich. Es gibt nämlich Stimmen aus der SPD, die sagen, wir waren dafür, es waren Leute von der CDU, CSU. Das wäre aber richtig krass tatsächlich, wenn die ihren eigenen Kanzler nicht wählen. Am Ende sagt dann aber auch Lars Klingbeil, glaube ich, am Abend so, es tut ihm leid, dass es nicht geklappt hat im ersten Wahlgang. Vielleicht auch so ein bisschen Eingeständnis. Jetzt hat es geklappt und jetzt ist er durch, aber ich stimme dir schon zu, es war jetzt nicht das beste Bild, auch international, das da Deutschland oder die deutsche Politik von sich gegeben hat.
Ja, am Ende wird es so sein, dass quasi Leute aus allen Parteien sich nochmal umentschieden haben und beziehungsweise daran erinnert haben, wie wichtig es jetzt ist, da Einigkeit zu repräsentieren. Und das heißt dementsprechend, ja, die Wahl ist anonym, aber ich schätze mal, aus allen Parteien werden sich Leute nochmal umentschieden haben.
Ja, von fast allen, wahrscheinlich jetzt von der AfD nicht. Die von ja tatsächlich nach dem ersten Wahlgang direkt getönt hat, wir brauchen Neuwahlen. Ich habe schon eine Nachricht bekommen von einem Kumpel, der hat mir geschrieben, na, ready für Wahlkampf im Sommer, das hatten wir auch noch nicht. Also Wahlkampf im Sommer hatten wir schon, weil im September oft Wahlen waren, aber wirklich Wahlkampf im Hochsommer, dass auch im Hochsommer gewählt wird, das gab es ja jetzt in den letzten Jahren nicht. Das wäre schon, ne? Boah, da hätte ich jetzt auch gar keinen Bock mehr gehabt, oder? Jetzt sind wir durch damit. Jetzt,
gar keinen Bock, ne. Ich glaube, die Leute sind auch durch. Ja,
eben, jetzt nehmen wir das in die Hand, würde ich jetzt auch sagen.
Ich fand es so lustig, der Spiegel hat auf Instagram einen Karussellpost gemacht mit den verschiedenen Gesichtsausdrücken der Politiker und Politikerin, also wie auch Angela Merkel oben auf der Tribüne quasi saß und das alles mit angeschaut hat. Alice Weidel, wie sie grinst und lacht einfach gefeixt, nur an der Stelle. Und auch Olaf Scholz, da gibt es auch ganz viele Memes, so von wegen, du hast den Sommerurlaub schon gebucht und musst dann trotzdem nochmal ran.
Er war ja auch so, er war auf einmal noch Geschäftsführer im Amt, obwohl er, glaube ich, für den Nachmittag schon wahrscheinlich ein Kaffee-Date ausgemacht hatte oder so.
Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie schon den Flug gebucht und wollte eigentlich schon irgendwie in den Urlaub fliegen.
Der Sylt-Cocktail war schon im Eis gelegt, ja.
Geil. Ja, stimmt.
Ja, aber gut, jetzt haben wir es, jetzt steht's und jetzt ist eben die große Frage, schafft er es jetzt in die Potte zu kommen? Ich glaube, er hatte direkt Antrittsbesuche auch bei Macron in dieser Woche noch. Wo übrigens auch ein Bild dargestellt wurde, habe ich heute gesehen, wieder mit nur Männern am Tisch tatsächlich. Also was du vorhin angesprochen hast, das, der Meme-Charakter, der bleibt bestehen, glaube ich. Unabhängig davon ist jetzt die große Frage, was jetzt in den nächsten Monaten auch in unserem Podcast, glaube ich, wichtig wird. So, wie sieht jetzt dieser Neuanfang aus und wie wird der gestaltet? Wird es eher eine Verwaltung von diesen Themen oder schaffen sie es wirklich jetzt die Themen, die sie ja so angepriesen haben und wo sie wirklich über die Neuausrichtung Deutschlands gesprochen haben, schaffen sie auch wirklich da was zu bewegen? Ne?
Total. Jetzt hast du gerade schon Frankreich angesprochen und das ist ein ganz passender Übergang zu meinem News-Thema und zwar Skinny Talk. Das ist ein problematischer Schlankheitstrend auf Social Media, speziell auf TikTok. Dort geht es darum, dass speziell Frauen andere Userinnen und User dazu anstiften, in eine Essstörung zu rutschen bzw. untergewichtig zu werden. Es geht darum, Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel, so schaffst du dein Traumgewicht von 47 Kilo, so schaffst du es, weniger zu essen, dein Magen knurrt nicht, er applaudiert dir. Und in Frankreich, richtig crazy, und in Frankreich ist es tatsächlich interessanterweise so, dass bereits seit 2008 ein entsprechender Gesetzentwurf diskutiert wurde und beziehungsweise dann auch umgesetzt wurde. Und zwar ist es seitdem strafbar, jemanden zum übermäßigen Dünnsein anzustiften, auch auf Social Media. Und tatsächlich kann daraufhin eine Geld- oder Freiheitsstrafe folgen. Zum Beispiel eben auch wirklich bis zu 2 Jahre Gefängnis oder eben 30.000 Euro Geldstrafe, wenn es eben wirklich belegbar ist, dass es eine Anstiftung ist, die gesundheitsschädigend ist. Und das Ganze wird jetzt eben auch in anderen Ländern diskutiert, auch in Belgien unter anderem. In Deutschland haben wir so ein Gesetz tatsächlich noch nicht, aber ich finde es total interessant, welche politischen Rahmenbedingungen man da setzen kann. Und auch, welche Rolle da natürlich auch wieder die großen Plattformen, in dem Fall TikTok, aber auf Instagram gibt es das natürlich auch, spielen. Hast du davon mitbekommen?
Ich habe von Skinny Talk schon mitbekommen, jetzt aber nicht in den letzten 2-3 Wochen. Ich weiß aber, dass es diesen Trend gibt es ja auch schon länger tatsächlich. Das hat ja schon vor ein paar Jahren mal stattgefunden. Ich frage mal direkt ganz offen nach, ist es jetzt gerade so ein Trend tatsächlich, wo das so unterschwellig gepusht wird? Oder sind das wirklich so richtig obvious pushy Accounts? Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so ein bisschen dieses Unterschwellige auch.
Es sind tatsächlich obvious pushy Accounts und an dieser Stelle schneide ich vielleicht einfach mal ein paar dieser TikToks rein, damit ihr alle auch ein Bild davon bekommt.
Gerne.
Bist du heute Morgen dünn aufgewacht? Bist du heute Morgen mit deiner Traumfigur aufgewacht? Bist du heute Morgen aufgewacht und hast dir gedacht, meine Figur ist das Outfit? Nein? Sind jetzt noch ungefähr 5,5 Monate bis zum Sommer. Du kannst jetzt anfangen und deinen Traumkörper haben oder du kannst halt diese 5,5 Monate genauso vor dich hinvegetieren, wie du es jetzt tust und dann unzufrieden sein im Sommer und dich scheiße fühlen. Du bist dicker, als du denkst. Triggerwarnung vorab, dieses Video geht wirklich nur an Personen, die mehr als 70 Kilo wiegen. Wenn du also so 80 Kilo, 90 Kilo wiegst und wirklich skinny sein möchtest, du möchtest nicht curvy sein, du möchtest nicht ein Gymgirl sein mit richtig großen Kurven, sondern dein Traumkörper ist einfach skinny zu sein, wirklich diesen Modelkörper zu haben, dann wird es nicht reichen, nur 10 Kilo abzunehmen.
Genau, ihr habt es gehört, es ist auf jeden Fall, die 90er, die sind zurück, Zeiten, in denen Kate Moss diesen Heroin-Chick propagiert hat, in dem es wirklich darum geht, extrem schlank zu sein. Und Frankreich ist da natürlich auch, was die Gesetzesgrundlage angeht, Vorreiter in Anführungszeichen, weil natürlich diese problematischen Schönheitsideale in Frankreich durch die Modeindustrie, die dort ja nochmal viel, viel größer ist als hier in Deutschland, natürlich nochmal ganz andere Maßstäbe setzt. Gerade für junge Frauen. Und ich finde das extrem problematisch. Wir sehen das auch in der Mode, dass also in dieser Daily-Mode, nicht nur in dieser High-Fashion-Industry, sondern eben auch in der alltäglichen Mode für junge Frauen, dass eben diese Skinny-Hüfthosen zum Beispiel zurückkommen. Und damit diese Hosen, die so tief sitzen, gut aussehen, musst du einfach super, super, super schlank sein. Ansonsten fühlt man sich darin auch einfach nicht wohl. Und Das heißt, Mode, die Modewelt und eben auch Social Media sorgen auf jeden Fall aktuell dafür, dass wir da wieder so eine Rückwärtsrolle in die 90er Jahre machen, was das Frauenbild angeht. Die Rundungen oder beziehungsweise dieses Curvy-mäßige, was auch Kim Kardashian und Kylie Jenner und so weiter mitgebracht haben, das ist auf jeden Fall, es neigt sich dem Ende zu und das finde ich sehr, sehr schade.
Krass, weil das wollte ich gerade ansprechen tatsächlich. Ich hätte jetzt, auch hier bin ich jetzt, also ich krieg das auf TikTok und auf Instagram mit zum Teil. Ich bin jetzt aber nicht, ich folge jetzt keinen, keinen Accounts, die jetzt extrem schlanke Körper, zumindest obvious meiner Meinung nach, fördern. Gleichzeitig hätte ich jetzt aber, vielleicht ist das die naive Ansicht, ich hätte gesagt, es gibt doch auch extrem coole Gegenbewegungen, oder? Body Neutrality, Realistic Body, auch bei Modebranchen, wo man das öfter sieht jetzt, oder Modemarken zum Teil. Da gibt es aber natürlich auch Kritik, wenn man nur dann quasi curvy curved Models zeigt und quasi irgendwie dann, also dass man das dann irgendwie so herausstellt, als wäre es irgendwas Besonderes, sich da jetzt damit zu positionieren. Ne? Ist ja auch irgendwie, es sollte eigentlich ganz normal sein, dass man alle Personen irgendwie drauf hat und da jetzt nicht extra noch mit irgendwie seine coole Verantwortung zeigt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich hätte trotzdem gedacht, es gibt da auch coole Gegenbewegungen.
Ja, tatsächlich gibt es aber auch Recherchen dazu, dass zum Beispiel die Anzahl von Plus-Size-Models wieder zurückgeht. Ja. Ah, und das heißt, da gab es diesen Hype und der auch zum Beispiel in Deutschland von Frauen wie Melodie Michelberger, die auch ein ganz tolles Buch an dieser Stelle zu dem Thema geschrieben hat. Und wir sind da jetzt gerade, also diesen Hype gab es, auch gerade durch Kylie Jenner und Kim Kardashian und so weiter. Mhm. Wobei man allerdings auch sagen muss, dass deren Körperbilder natürlich auch in Anführungszeichen problematisch sind, weil sie natürlich nicht echt sind. Ist natürlich dieser Sanduhren-Effekt oder dieser Sanduhr-Körper, diese Sanduhren-Body-Shape, die ist ja auch nicht mit normalen Training oder so zu erreichen, sondern nein, da stecken eben auch Operationen wie der Brazilian Butt Lift. Das ist eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen überhaupt. Dahinter bei diesen Brazilian
Butt Lift. Kannst du mal erklären, wo wird da was entnommen?
Ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wo was entnommen wird. Auf jeden Fall wird eigenes Körperfett, was an irgendeiner anderen Stelle eben wahrscheinlich Bauch oder Hüfte oder wird eben an den Hintern gesetzt, damit man eben diesen Butt Lift Effekt hat. Und das ist eine extrem gefährliche Operation. Dabei sterben ganz, ganz viele Frauen weltweit. Tatsächlich, weil es dahinter natürlich auch viele, viele Leute gibt, die irgendwie etwas, oder beziehungsweise wo man es möglichst günstig haben möchte und dann fährt man in irgendein anderes Land, lässt sich dort operieren und dann wird man da in Schlachthof quasi operiert, ne? Und das Kim Kardashian und Kylie Jenner und so weiter, die haben natürlich das nötige Kleingeld, um zu guten Ärzten und Ärztinnen zu gehen, die das eben für sie machen. Aber die 20-Jährige, die 25-Jährige, die hat im Zweifel nicht das nötige Kleingeld.
Okay, ja, crazy. Bedeutet aber auch, wenn wir mal einen Elephant in the Room ansprechen, die Plattformen sind nicht wirklich daran interessiert, sowas dann rauszunehmen oder aktiv irgendwie dagegen zu wirken, oder?
Nee, genau. Und dort findet nämlich eben aktuell auch ein Streit mal wieder statt. Wer ist für solche Inhalte verantwortlich? Sind es die Creator, die sie online stellen? Sind es die Plattformen? Müssen die Elternhäuser einfach besser aufklären und so weiter? Und da sind wir bei diesem ständigen Thema, warum geht die EU, also warum trauen wir uns nicht eben auch ein bisschen strenger mit diesen Plattformen zu sein. Es geht ja nicht nur um das Thema Essstörungen, es geht auch um das Thema suizidiale Inhalte, die natürlich auch auf TikTok nach wie vor extrem präsent sind. Es geht um Drogeninhalte, die sehr präsent sind. Also wer ist dafür verantwortlich? Desinformationskampagnen im politischen Sinne natürlich auch. Und da steht nach wie vor ein Riesenfragezeichen im Raum.
Ja, verstehe ich. Ronja, bist du bereit für den Übergang des Jahres?
Bitte.
Digital, TikTok und so weiter, wird alles nicht geben, wenn wir keinen Strom mehr haben. Und ich möchte noch ein Thema, mir liegt ein Thema auf der Zunge, wir konnten letzte Woche nicht darüber sprechen und ich möchte nur ganz kurz dich fragen, habt ihr einen Notvorrat, habt ihr einen Vorrat für euch da zu Hause, falls irgendwie mal was passiert?
Nee, das Ding ist ja, wir wohnen direkt über den Budni und das ist, ups, das ist... Genau, wir wohnen direkt über den Bundi und können dort eben so Dinge wie Windeln rucki-zucki kaufen und natürlich auch Klopapier, Dosenfutter und so weiter. Das heißt, wir haben extrem wenig Vorrat tatsächlich. Mhm. Wir haben irgendwie immer so ein paar Kidneyboden und so weiter. Das haben wir hier, aber wir kommen damit nicht lange aus. Also wenn es jetzt tatsächlich zu einem Szenario kommen sollte, dann wären wir extrem aufgeschmissen. Wie ist das bei dir?
Nee, tatsächlich nicht. Ich nehme es mir aber immer wieder vor. Und ich hätte einen Keller und wäre eigentlich in der Lage, da mal was reinzustellen. Es geht jetzt für die ZuhörerInnen vielleicht ein bisschen random der Übergang. Wir hatten letzte Woche, beziehungsweise wenn ihr es anhört, vorletzte Woche, in Europa ja einen riesen Blackout. Der hat die komplette Iberische Halbinsel betroffen, sogar Südfrankreich. Blackout bedeutet Stromausfall. Ich habe erst jetzt hier auf der OMR mit einer Freundin gesprochen, die in Portugal war zum Zeitpunkt. Und sie meinte, es war komplett Chaos und auch Sorge, weil wirklich Leute Angst hatten vor einem Terroranschlag oder etwas anderes, man wusste nichts, dann verbreiten sich natürlich in der Sekunde auch absolute Falschmeldungen. Irgendein Taxifahrer meinte wohl zu ihr, ganz Europa hätte keinen Strom, da war sie auch so, fragt, wie geht's meinen Eltern, whatever. Also kann der dann jeder betroffen sein. Und ich habe dazu ein Buch gelesen, ist jetzt auch nicht gerade unbekannt, von Mark Ellsberg, Blackout heißt das tatsächlich. Es wurde auch verfilmt vor ein, zwei Jahren mit Moritz Bleibtreu, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und es ist eine Serie geworden, die habe ich noch gar nicht gesehen, aber das Buch war sehr spannend, baut es ein bisschen auf wie Der Schwarm, weiß nicht, ob du den kennst, von Frank Schätzing, so ein Thriller, ja, so ein Wissenschaftsthriller. Bei Schwarm geht es darum, was passiert, wenn die Meere sich verändern und die Tiere auf einmal sich gegen uns wenden, was sie aus rational vernünftiger Sicht eigentlich mal machen sollten, wenn wir sie so ausbeuten, das ist so der Hintergrund. Und im Blackout geht es eben darum, was passiert, wenn Strom zusammenbricht und wenn da mal wirklich ein Angriff drauf gestartet werden sollte. Und es hat ja eine Relevanz, man kennt jetzt den Hintergrund nicht, warum auf der Iberischen Halbinsel jetzt der Strom wirklich ausgefallen ist. Da wird noch analysiert, es gibt verschiedene Ideen oder Gründe dafür. Es könnte ein Zusammenspiel aus allem gewesen sein. Es war jetzt wohl kein krasser Terroranschlag. Aber wenn man das wirklich anlegen wollen würde, wäre es gefundenes Fressen für terroristische Akteure, weil eben mit einem Stromausfall so viel zusammenbricht. Ich habe ein bisschen recherchiert und auch das Buch dann nochmal dafür geöffnet. Wenn sobald der Strom weg ist, würde in der Minute 1 bis zur ersten Stunde tatsächlich natürlich der Strom ausfallen, Licht ausgehen, die öffentlichen Verkehrsmittel komplett zusammenfallen, weil die alle über Strom laufen, Ampeln nicht mehr funktionieren. Das war auch in Portugal eben der Fall, viele Verkehrsunfälle in der Zeit und natürlich auch Internetrouter, WLAN, die ausfallen. Darüber würde man natürlich in der ersten Minute sein Handy rausholen, versuchen Freunde zu erreichen, irgendwas zu googeln. Der Mobilfunk läuft über Notstrom bei Funkmasten, aber auch der würde zusammenbrechen. Das ist auch zum Teil überlastet gewesen. Und dann geht es eben sehr, sehr schnell in Infrastrukturen rein. Supermärkte, die schließen müssen, weil auch die elektronischen Systeme nicht mehr funktionieren. Man braucht Bargeld eigentlich. Das wird auch empfohlen bei diesem Notfallvorrat.
Hast du Bargeld zu Hause oder generell Bargeld in deinem Portemonnaie?
Ich habe ganz viel Bargeld zu Hause. Kommt alle zu mir. also ein Vorratenlein schon. Ich weiß nicht, wie lange das dauern würde. Aber ja, man muss natürlich, also man sollte jetzt tatsächlich nicht, das wird ja auch wirklich offen empfohlen, jetzt nicht gar nicht zu Hause haben, weil eben bei einem Stromausfall gar nichts mehr funktioniert. Du kannst ein Geld abheben und dann, ja, in diesem Blackout ist auch so, nämlich der reiche Mann, der nichts zu Hause hat, ist halt auf einmal dann in diesem System gleichgestellt mit jemandem, der auch sonst nichts hätte quasi. Und das ist das besondere, spannende Thema und das Buch ist super spannend, wer Bock auf den Thriller hat, kann ich nur empfehlen, aber ich finde es auch gruselig, weil ich mir dann wirklich auch dachte, was passiert dann? Es geht nach Plünderungen, geht es dann in den ersten ein, zwei Tagen, würden schon Plünderungen kommen, weil die Supermärkte noch nicht mehr abgeschlossen werden können, zum Teil öffentliche Ordnung, die fragil wird, dann eben dadurch Kühlketten, die zusammenbrechen, auch im Krankenhaus, die auch über Notfallaggregate laufen, die könnten aber auch nur ein paar Tage wirklich überstehen und dass ihre Patienten behalten quasi und nach ein paar Tagen müssten die auch dann sich schauen, wie es vorangeht. Also es ist ein extrem spannendes Thema, vielleicht nehmen wir das auch noch mit in eine andere Folge, holen uns dann richtig coolen Experten oder eine Expertin rein. Ich könnte mir vorstellen, dass man da noch viel, viel tiefer reingehen kann. Es ist nämlich echt interessant und ich habe mir jetzt vorgenommen, in den nächsten Monaten dann mal zumindest meine Kiste runterzustellen. Man sollte ja, weißt du, was man überhaupt bräuchte, wenn du dir so einen Notfallvorrat zulegen würdest?
Ich weiß, dass das wie heißt das nochmal?
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Genau, das meinte ich.
In Empfehlung, ja.
Die haben eine Empfehlung und da stehen eben auch so Sachen wie Nudeln und beziehungsweise auch alles, was man in Dosen natürlich gut lagern kann. Klopapier, auch Wasser ist tatsächlich auch ein Thema.
20 Liter Flüssigkeit pro Person, ne?
Alter, okay, krass. Ja gut, ich wüsste um ehrlich zu sein gar nicht, wo wir das lagern.
Ja, das ist eben das Ding. Das ist auch, wir haben wieder ein Gleichheitsding, eine Quality-Perspektive. Wenn man keinen Keller hat oder so, wie soll man das dann auch alles lagern? Jetzt bin ich da der Typ, der eine Wohnung hat mit Keller, aber das kann man ja nicht erwarten. Also wo lagert man sowas?
Total, total. Wir haben auch, also passt jetzt nicht so richtig zum Thema, aber dockt ein bisschen daran an. Wir haben neulich eine Doku geguckt, kann ich auch nochmal den Link in die Shownotes packen. Da ging es um das Thema Bunker. Und zwar dockt das so ein bisschen daran an, dass es eben, also wer kann sich auf solche Krisenfälle besser vorbereiten? Natürlich sind es die, die irgendwie räumlich Platz haben, um diese ganzen Lebensmittel und so weiter auch bei sich lagern zu können. Und es gibt jetzt auch ganz viele oder beziehungsweise das Geschäft boomt zumindest an Leuten, die sich jetzt tatsächlich private Bunker einrichten lassen. Gibt so einen Typen, ich glaube, das war in Berlin, der Luxusbunker verkauft, die tatsächlich total luxuriös eingerichtet sind und ja, eigentlich so ein Mini-Loft, kann man sagen. Und die kosten natürlich Millionen im Zweifel. Also wer kann sich das leisten? Da findet eben auch wieder eine Spaltung der Gesellschaft statt. Wer kann sich das leisten, sich auf solche Krisenfälle, auf Angriffe jeglicher Art eben vorzubereiten?
Crazy. Ja, super spannend, aber auch super gruselig. Finde ich ein richtig gruseliges Thema tatsächlich. Auch so ein Bunker, finde ich. Boah, ich... Also jeder nur Horrorfilme und irgendwie ja Weltkriegsszenarien damit.
Total. Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal spoilern, kurz zum Ende dieser Podcast-Folge. Und zwar erscheint nächste Woche, zumindest ist das der Plan, auch eine Folge, die so ein bisschen an dieses Thema andockt, zum Thema Kriegs- bzw. Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Wer ist dafür eigentlich zuständig? Welche Rolle spielt da die junge Generation? Und macht es überhaupt Sinn, jetzt so krass ins Militär zu investieren, so krass in Abwehrtechnik zu investieren, beziehungsweise welche Art von Abwehrtechnik brauchen wir da tatsächlich? Sind es Panzer und so weiter, die wir brauchen, oder müssen wir da so ein bisschen mehr 2025-like denken, gerade wenn wir so Themen wie Stromausfall und so weiter diskutieren, wie können wir uns da in Zukunft wirklich schützen?
Und oder sind es Menschen? Denn es soll ja auch darum gehen, Thema Wehrpflicht, das auch gerade jetzt Thema Friedrich Merz so reinkommt, ist wieder, wo man darüber spricht, dass man braucht eigentlich eine Wehrpflicht oder zumindest eine abgespeckte Form davon. Ich freue mich da richtig drauf auf die Folge, da wird man nochmal tief in das Thema einsteigen und auch coole Zahlen mitnehmen.
Wundervoll. Und ich würde sagen, mit diesem Teaser machen wir den Sack zu und verabschieden uns für heute. Oder hast du noch etwas auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest, Kilian?
Ich habe alles ausgeschüttet. War eine coole Folge. Cool, dass du oder ihr euch die Zeit wieder genommen habt.
Und ja.
Ja, ich freue mich auf nächste Woche.
Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Vielen Dank für eure Geduld, beziehungsweise auch vielen Dank für deine Geduld, Kilian.
Ach, das war wie ASMR so ein bisschen. Ich fand das ganz, ganz beruhigend.
Ist es so? Ja, dieses Geschnaufe im Hintergrund. Gestört. Ich glaube, zwischendurch wurde hier auch kurz gepupst, tatsächlich. Das warst du. Geil. Okay, Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächstes Mal.
Mach's gut. Bis dann.
Ciao.